Ja, heute sind viele Gäste hier, für die, die mich nicht kennen. Ich komme aus Rostock, aus der Brüdergemeinde und bin heute hier eingeladen, den Verkündigungsdienst zu tun. Wir wollen Fortsetzung machen im ersten Petrusbrief, und zwar im ersten Kapitel, Verse 14 bis 16. Und ich bitte, wem es möglich ist, nochmal dazu aufzustehen. Ich lese der Vollständigkeit halber auch nochmal den Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Bis dahin, wir nehmen wieder Platz. Lieber Herr, wir bitten dich sehr, dass du uns dein Wort aufschließt. Wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest und dass du auch die Herzen auftust, dass dein Wort in unseren Herzen etwas bewirkt, zur Ehre deines Namens und zu unserem Wohlgefallen. Wir wollen dich bitten, gib Gnade zum Hören und zum Reden und lass die Predigt nicht umsonst sein. Wir danken dir für dein Wort, dass wir es haben, und wir bitten dich um ein rechtes Verständnis. Amen. Ich habe die Predigt heute überschrieben, vom Eigenwillen zu Gehorsam und Heiligung. Könnt ihr mir auch vorstellen, ich habe, Dankeschön. Dankeschön, Siegfried, danke. Danke. Vom Eigenwillen zum Gehorsam und zur Heiligung. Die Offenbarung Jesu Christi in Vers 13, die hatten wir voriges Mal beim Gottesdienst, wer sich vielleicht entsinnen kann. Und die Offenbarung Jesu Christi ist der Höhepunkt und der Zielpunkt unseres persönlichen Glaubens. Wenn Christus erscheint in Herrlichkeit und offenbar wird, dann hat der lange Weg des Glaubens und des Hoffens seine Vollendung gefunden. Wir werden Christus Jesus, den Herrn, in all seiner Herrlichkeit sehen und wir werden auch diese Herrlichkeit ertragen können. Denn wenn Christus kommt, sind wir schon vollendet. Unmittelbar bevor er kommt, in seinem Kommen, liegt auch unsere Vollendung. Das heißt, wir werden einen neuen Leib bekommen, wir werden umgestaltet von dem Leib der Nichtigkeit in den Leib der Herrlichkeit. Und in diesem Herrlichkeitsleib werden wir Christus sehen. Wir werden ihn nicht nur sehen, sondern nach 1. Johannes 3, Vers 2 werden wir ihm gleich sein. Das heißt, ähnlich sein, wie er. Du und ich, wie Christus. Können wir uns das vorstellen? Du und ich, wie Christus. Und genau so sagt es sein Wort. Aber es gibt für dieses Gleichsein, für dieses Erreichen der Vollendung eine sehr wichtige und alles entscheidende Voraussetzung. Wir müssen Kinder des Gehorsams sein. nicht erst dann, sondern schon jetzt. Vers 14 sagt es ganz klar, als Kinder des Gehorsams. Kinder des Gehorsams heißt, heiliger Wandel mit dem Ziel der Vollendung beginnt immer mit Gehorsam. Wir werden die Vollendung nicht erreichen, wenn wir nicht lernen, hier und jetzt und heute Christus gehorsam zu sein. Im Gehorsam findet die Bindung des Menschen an Gott ihren Ausdruck. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Glaube wird geschenkt, Gehorsam wird erbracht. Und Johannes 3, Vers 36 sagt der Apostel, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein sehr hartes Wort. Sollte uns auch erschüttern. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, das heißt seinem Wort, uns überliefert in der Bibel, nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Und da gibt es gar kein Durchmogeln. Da gibt es keine Trickserei. Da gibt es kein Augen zu und durch. Gehorsam ist die Voraussetzung für ewiges Leben. Nur im Gehorsam kann die Berufung, Kind Gottes und Diener Gottes des Höchsten zu sein, erfüllt werden. Kinder des Gehorsams, das ist eine semitische Redewendung. Und sie bedeutet so viel wie Menschen, die ganz und gar vom Gehorsam geprägt werden. Gehorsam sein ist im Allgemeinen keine angeborene menschliche Eigenschaft. Denken wir mal an unsere eigene Kindheit, denken wir mal an unsere eigenen Kinder. Aufmüpfig sein, eigensinnig, rebellisch und selbstherrlich, das liegt uns. Das ist uns angeboren. Aber Gehorsam? Das gilt im normalen Leben genauso wie in der Gemeinde. Denn wir alle, so wie wir hier sitzen, wir bringen alle unsere Arten und unsere Unarten in die Gemeinde mit hinein. Das ist auch ganz natürlich so. Denn wir werden ja alle als normale, natürliche, fleischliche Menschen geboren. Aber es soll nicht so bleiben. Denn mit der Bekehrung ist etwas ganz Entscheidendes geschehen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieses Neue, das ist das neue Leben aus Gott. Eine völlig neue Art. Ein ganz neues Wesen. Neue Werte. neue Normen, neues Verhalten. Das neue Leben ist zwar noch ein geistliches Baby, aber dieses geistliche Baby hat eine gute Chance zu wachsen, denn es gibt jetzt im Herzen die Herrschaft des Heiligen Geistes. Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter Gesetz. Aber darauf kommt es mir jetzt nicht an, auf das Gesetz. Es geht mir darum, dass wir jetzt durch den Geist geleitet werden. Der Geist Gottes, der uns in der Bekehrung geschenkt wird. So wie ein Kind den Ruf der Eltern hört und gehorsam lernt, so lernt auch der nun gläubig gewordene dem Ruf Gottes zum Gehorsam zu folgen. Schritt für Schritt. Nur durch Hören und Gehorchen kommt das Offensein für Gott und die Bereitschaft zustande, von ihm geprägt zu werden und zu einem heiligen Leben angeleitet zu werden. Es gibt nur diesen einen, diesen demütigen Weg der Unterordnung unter Gott, unter sein Wort und unter seine Ziele. Seine Ziele sind mit uns, erstens, haben wir heute schon genannt, die Vollendung. Zweitens, der Himmel, auf den wir uns freuen. Drittens, die Herrlichkeit Christi, die auch uns erfüllen wird. Vollendung, Himmel, Herrlichkeit. Und im Vers 14 steht dann auch noch, und passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Passt euch nicht den Begierden an. Jetzt, nachdem wir neu geboren sind, ist unser willentliches, aktives Tun gefragt. In unserer Seele, in unserem Denken und in unserem Handeln findet ein Kampf statt. Die Begierde und die Lust, die uns trieb, solange wir von Gott geschieden waren, begehrt von uns, dass wir sie erfüllen. Wir sind Menschen im Fleisch, versuchlich, anfechtbar, jeden Tag die Normen dieser Welt zu erfüllen, das, was alle Menschen tun, auch zu tun, in Unzucht und in Unreinheit zusammenzuleben, Normen der Erziehung, die diese Welt für Kinder hat, Stichwort antiautoritäre Erziehung und Ähnliches, alles das ist ja noch da. Und Gott, der uns durch seinen Ruf mit sich verbunden hat, verlangt von uns, dass wir ihm gehorchen. Gottes Verlangen, ihm zu gehorchen und das Verlangen der Sünde in unserem Leib, der Sünde nachzugeben, das ist ein Kampf, der in unserer Seele stattfindet. Und diesen Kampf müssen wir aushalten. Diesen Kampf müssen wir führen. Er kann so oder so ausgehen. Je nachdem, ob wir in das alte Leben uns zurückfallen lassen, ob wir der Sünde einfach nachgeben, oder ob wir uns bewusst für die neue Norm, für das geistliche Leben entscheiden. Das heißt, nicht in die Sünde einzuwilligen. Es ist immer die gleiche Frage: Nachgeben oder gegenhalten? Die Bibel nennt das alte Leben das Leben nach dem Fleisch. Und das neue Leben das Leben nach dem Geist. In Römer 8, die Verse 12 und 13 ist das so ausgedrückt. So sind wir nun Brüder, und wenn Brüder genannt sind, sind immer auch die Schwestern gemeint. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes, die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Die Handlungen des Leibes kann man nicht zähmen. Hier steht töten. Die Sünde in meinem Leib fordert ihr Recht. Es kommt für mich nicht darauf an, diese Sünde im Griff zu behalten und zu zähmen, sondern es kommt darauf an, sie zu töten. Wir müssen Gottes Wort genau nehmen. Wir dürfen uns nicht unsere eigene Lebensphilosophie basteln, weil wir damit nicht zum Ziel kommen werden. Sünde kann nur getötet werden. Sünde kann ich nur gegenhalten durch den Geist. Und dann wird sie unwirksam. Das ganze Christenleben ist erfüllt von diesem Kampf. Machen wir uns nichts vor. Auch in unseren Gemeinden findet in jedem mehr oder weniger dieser Kampf statt. Da gibt es immer wieder Siege und Niederlagen. Aber nach einer Niederlage darf ich auch in Buße und in Umkehr und Vergebung zum Herrn zurückkehren. Und das macht mich stärker und widerstandsfähiger. Und ich werde es erleben, wenn ich mir das angewöhne, nach einem Versagen in Sünde und Schuld gefallen zu sein, wieder zum Herrn zurückzukommen. Ich werde es erleben, ich werde widerstandsfähiger gegen die Sünde, ich werde kräftiger im Gegenhalten, ich werde entschiedener im Glauben, ich werde treuer in der Nachfolge. Und das wollen wir doch alle. Und deshalb heißt es, nicht liegen bleiben, aufstehen, zum Herrn um Vergebung bitten und weitermachen. Das zu lernen und das zu verinnerlichen, da haben wir alle ein Leben lang Zeit. Die Bibel nennt das schlicht und einfach Heiligung. Das ist Heiligung, praktische Heiligung. Nach einem Versagen, nach einer Schuld zu Christus zurückzukommen und Vergebung zu empfangen und immer besser zu lernen, seinen Willen auch zu tun. Der Herr selbst vollendet diesen Weg jedes ehrlichen christlichen Kämpfers durch den Ruf in die Ewigkeit oder durch sein Erscheinen. Aber noch ist es nicht so weit. Er hat uns in die Nachfolge gerufen und in die geistliche Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Er aber ist heilig. Gott ist heilig, ganz rein, ganz gut, ganz von allem geschieden, was unrein und boshaft ist. Seine Heiligkeit macht alle, die er mit sich verbindet, heilig. nicht nur bei besonderen Gelegenheiten, meinetwegen hier in diesem frommen Haus, sondern im ganzen Leben, im ganzen Wandel. Früher galt für uns, für mich, für dich, ich habe Lust, dies oder das zu tun. Ich habe Lust zu tun, was mir gefällt, was ich einsehe, was mir nützt. Heute als entschiedener Bekehrter gilt, Herr, leite mich auf deinem Weg. Lass mich ein gutes Zeugnis für meine Mitmenschen und ein Segen für meine Familie und die Gemeinde sein. Gebrauche mich doch zu deiner Ehre. Früher war die Lebenshaltung nach dem Lustprinzip normal. Denn Selbstverwirklichung und Selbstherrlichkeit und Selbstsucht und Selbstzufriedenheit bestimmte mich, bestimmt jeden fleischlichen Menschen, jeden Ungläubigen. Das kann auch gar nicht anders sein, denn das Leben Gottloser ist von Unwissenheit über ewige Wahrheiten geprägt. Aber ein an Jesus Christus gläubig gewordener hat die himmlische Gabe geschmeckt. Indes ist des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Ein an Jesus Christus gläubig gewordener ist erleuchtet worden, hat das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters erfahren. So sagt es Hebräer 6, Vers 5. Und wer das wirklich erfahren hat, der kennt nur noch ein Verlangen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, Vers 15, so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das ist das neue Ziel. Das ist das, was der Herr nur durch seine Berufung in uns bewirken kann. Das Wort berufen bezeichnet jenes mächtige, schöpferische Wort Gottes, den Ruf Gottes. Der Ruf Gottes hat aus nichts das Sein gemacht in der Schöpfung. Der Ruf Gottes macht Tote zu Lebendigen. Der Ruf Gottes macht aus Verlorenen Gerettete. Wenn der heilige Gott seine Berufung ergehen lässt, dann werden sündige Menschen zu Heiligen. Wenn der heilige Gott seine Berufung ergehen lässt, werden sündige Menschen zu Heiligen. Außerdem gilt auch, berufen wird man zu einer unverdienten und staunenswert großen Sache. Das gilt auch im profanen Leben, zum Beispiel wenn einer zum Professor berufen wird. Oder ein Arzt wird zu einem Klinikdirektor berufen. Oder ein Mensch, ein Politiker wird zum Minister berufen. Wenn aber der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, die allerhöchste Majestät aller Wesen und Dinge, dich und mich zum Christsein berufen hat, so ist das schlichtweg unfassbar. Nicht vorstellbar und doch unendlich großartig. Sind wir uns dessen immer bewusst, welch wunderbar großartige und herrliche Berufung Christsein bedeutet? Kein sündiger Mensch kann von sich aus zu Gott kommen. Er würde in der Glut der Heiligkeit Gottes vergehen, so wie ein Mensch, der sich der Sonne nähert. So sagt zum Beispiel Jesaja, der ein Gesicht vom Thron Gottes hat, in Jesaja 6, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Und Jesaja war wirklich ein großer Prophet. Aber er sagt, wehe mir, ich vergehe. Die Berufung in die Nähe und Gegenwart des dreimal heiligen Gottes ist nur möglich geworden durch das Blut Jesu Christi, der uns vor Gott gerecht macht. Der heilige Gott sieht uns nicht in unserer Sündhaftigkeit, sondern in der Gerechtigkeit Jesu Christi, die wir durch sein auf Golgatha vergossenes Blut haben. Wir haben ihm unsere Sünde übergeben und er hat uns seine Gerechtigkeit übergeben. Dadurch sind wir vor Gott heilig und müssen nicht vergehen, wenn wir ihn sehen. Nur dadurch haben wir die Heiligkeit und die Gerechtigkeit zugesprochen bekommen, die vor Gott gilt. In der Berufung als Christ werden wir heilig gesprochen, um in einem Leben der Gehorsam und Treue heilig zu werden. Heilig gesprochen, um heilig zu werden. Das ist das neue Lebensmotto. Das ist die Überschrift, die Grundwahrheit deines und meines Christenlebens. So sagt es der Vers 15, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Hier steht nicht, wir werden durch den Wandel heilig, sondern hier steht, so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das heißt, kein Lebensbereich, keine Stunde, keine Situation ist davon ausgenommen. Gott in seiner Heiligkeit gibt die neue Norm, die neue Art, das neue Sein, das neue Denken und Wollen vor. Und dann kommt dieser unglaubliche Vers 16. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Also er zieht uns tatsächlich auf seine Ebene. Es gibt deshalb für Christen keinen anderen Maßstab als den, den Gott selbst gesetzt hat. Seine Heiligkeit, die sich in seinem Wort und in seinem Handeln zeigt. Nicht Humanismus, nicht bürgerliche Anständigkeit, nicht Gerechtigkeit aus dem Gesetz gilt für Christen, sondern die Heiligkeit Gottes. Sein Heilsratschluss, sein Wille im Großen und im Kleinen, sein Wort und sein Führen. Alles begann für jeden Christen mit dem Ruf in die Nachfolge. Und alles wird vollendet für jeden Christen mit dem Ruf in die Ewigkeit. Und deswegen, ihr Lieben, ist zwischen diesen beiden Rufen, dem Ruf in die Nachfolge und dem Ruf in die Ewigkeit, Gehorsam, Treue und Hingabe gefragt. Bist du dazu bereit? Amen.